Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Ja, wir sind wieder da, zurück aus unserer Sommerpause oder eher gesagt unserem Sommerpäuschen. Und natürlich pünktlich, relativ pünktlich, zwei Wochen danach, nachdem die Kinos wieder offiziell aufgemacht haben, am 1.7. Und wir haben natürlich auch schon das Lichtspielhaus besucht. Muss ja so sein, nach unserem Namen. Und dafür, davon wollten wir euch heute berichten. Aber natürlich bin ich nicht alleine hier, denn meine beiden wunderbaren Kollegen Kai und Mauritz sind auch wieder da. Einen wunderbaren guten Abend euch beiden.
Ja, den wünsche ich euch auch. Guten Abend.
Vielen Dank für dieses warme, herzliche Willkommen. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein und jetzt auch wieder zurück zu sein, mal wieder zu einer neuen Folge Lichtspielhaus. Ja, ich habe Bock.
Ja, Kai, du warst ja auch bei unserer letzten Aufnahme schon nicht dabei.
Das stimmt.
Deswegen so dieser kleine Hiatus, hat dir das ein bisschen geholfen, jetzt wieder, sag ich mal, ein bisschen stressfreier an die Sache ranzugehen?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt bin ich wieder am Start, genau, und habe Bock, die Folge aufzunehmen. Also, let's do it.
Wunderbar. Mauritz, wie geht's dir?
Ja, bei mir ist auch alles gut. Klar, so Mitte Juli ist immer die Phase, wo die Uni ein bisschen stressiger wird. Das hat man jetzt auch an unseren, ja, ich sag mal, absteigenden Aufnahmeraten gesehen, aber
Frequenzen,
genau, das war das, was ich gesucht habe. Aber ich kann mich nicht beschweren, bin noch ein bisschen, ja, zermartert von meiner Zweitimpfung, die ich erhalten habe. Aber ist ja für einen guten Zweck und genau, ich freue mich auch, heute mit euch mal wieder hier zu sitzen. Und ich muss auch nochmal sagen, wie schön ich den Abend fand, als wir zusammen im Kino waren. Also, es war für mich der erste Kinoabend seit, ja, ziemlich genau einem Jahr, würde ich schätzen. Und ja, es war sehr schön. Also auch das Kino, da kann man eine klare Empfehlung aussprechen. Wir waren nämlich im Casablanca,
wie heißt das? Bermuda-Dreieck.
Bermuda-Dreieck.
In Bochum, dann, im Bermuda-Dreieck, ja.
Genau, da merkt man, ich habe schon wieder Wortfindungsstörungen. Das war eine sehr schöne Erfahrung.
Ja, fand ich auch. Ein wunderbares kleines Kino. Das erste Mal tatsächlich, dass ich in diesem Kino war. Es gibt in Bochum natürlich auch das Metropolis-Kino, das auch sehr zu empfehlen ist. Das ist im Bahnhof. Da war ich jetzt schon das ein oder andere Mal. Unter anderem, Kai, wir waren da ja auch zu The Irishman 2019.
Richtig, ja. Sehr, sehr schön. Auch sehr empfehlenswert. Aber eben das Casablanca auch. Ich glaube, es war für uns alle der erste Besuch dort. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung geht raus. Sehr schöne Räumlichkeiten, irgendwie so sehr klein und heimelig. Kleiner Saal.
Genau.
Hat mir gut gefallen, ja.
Sehr gute Atmosphäre auf jeden Fall.
Wir waren ja sogar noch in dem kleinsten Saal des Kinos, wo, weiß ich nicht, lass es 30 vielleicht Plätze gewesen sein. Also eine fast schon Wohnzimmeratmosphäre. Auch die Sitze waren extrem bequem. Also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, fand ich. Also das hat man schon vermisst, muss man sagen.
Absolut. Auch sehr schön eingerichtet, sehr stilvoll mit den Vorhängen natürlich, die es da gab. Der Saal hieß ja auch Atelier, ne? Und so wie so ein kleines Kunstatelier kam mir das dann auch vor, da oben. Herrlich.
Genau, auch natürlich die Snack- und Getränkepreise für ein Kino erfrischend bezahlbar. Gerade für uns arme Studenten natürlich.
Na gut, also obwohl wir ja alle keine Snacks hatten, glaube ich. Ne? Also da können wir jetzt keine Gewähr drauf geben, oder hast du dir die Preise angesehen?
Ich habe einen Blick drauf geworfen, auf jeden Fall. Ich hatte in dem Moment leider auch keinen Hunger, weil es auch schon zu spät war. Aber genau, ich denke, mit einem großen Kino muss es da keinen Vergleich fürchten, sage ich mal so.
Na gut, also dann haben wir jetzt genug Werbung gemacht. Wir danken nochmal. Danke raus an das Casablanca für Sponsoring dieser Folge.
Genau, Grüße gehen raus an unseren Sponsor, das Casablanca Kino in Bochum.
Schön
dafür,
wär's,
dass sie uns genau diese Folge gesponsert haben. Nein, aber Casablanca Kino, ernsthaft, wenn ihr das hört, meldet euch gerne bei uns. Wir sind immer offen für kleine Zuwendungen und kleine Unterstützung. Aber genau, dann beenden wir jetzt das Shoutout an der Stelle, würde ich sagen.
Ja, wir können ja mal direkt zu dem Film kommen, den wir da gesehen haben, vielleicht.
Yes.
Und das war der Film Judas and the Black Messiah von Chaka King, der dieses Jahr auch im Oscar-Rennen mitgemischt hat, glaube ich, auch für Best Picture nominiert war und so einer der, ja, am meisten gebassten Filme, sagt man ja so, war zu der Zeit. Und vor allem auch durch die Performances von Lakeith Stanfield und Daniel Kaluuya. Ja, Willst du, Kai, vielleicht einfach mal kurz zusammenfassen, worum es in diesem Film geht?
Genau, der Film nimmt den Zuschauer mit ins Chicago der späten 1960er Jahre und dokumentiert da das Wirken der Black Panther Party, der Bürgerrechtsbewegung für afroamerikanische Bürger zu dieser Zeit, und begleitet eben den FBI-Informanten William O'Neill dabei, wie er sich in die Organisation einarbeitet und das Vertrauen der Mitglieder gewinnt. Er selber ist ein FBI-Informant, der einen Deal mit dem FBI zur Infiltrierung dieser Bürgerrechtsbewegung abgeschlossen hat, um eine ihm bevorstehende oder ihm sonst bevorstehende Haftstrafe der zu entgehen. Und er gewinnt eben auch das Vertrauen und baut eine persönliche Beziehung auf zu dem charismatischen lokalen Anführer der Partei, Fred Hampton. So viel kann man, denke ich, sagen zur Handlung des Films erst einmal.
Ja, genau. Ohne groß zu spoilern, würde ich sagen, ist das eine sehr gute Zusammenfassung. Dankeschön dafür. Ja, und man muss ja sagen, dieser Fred Hampton ist natürlich eine, wie du ja gerade schon gesagt hast, real existierende Person gewesen. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber so bekannt ist der eigentlich bei uns zu Lande, würde ich mal sagen, nicht, oder?
Ja, also ich kannte ihn zumindest nicht. Bin jetzt aber auch kein großer, also ich bin ja sehr geschichtsinteressiert, wie ihr beide ja auch, aber bin jetzt auch mit der amerikanischen Geschichte nicht ganz so vertraut. Und gerade bei diesen Themen, klar, die, wo es um die Unterdrückung der Schwarzen und die, die Protestaktionen von den Menschen damals ging, da fallen dann natürlich eher Namen wie Martin Luther King oder ja, Malcolm X eben ein. Genau, aber natürlich gab es noch viele weitere, die dafür gekämpft haben, aber ist ja klar, dass einige Namen dann auch ein bisschen untergehen und trotzdem,
Mir war er tatsächlich auch nicht bekannt, obgleich man natürlich in der Schule so die großen Schlüsselfiguren der Bürgerrechtsbewegung aus der Zeit, wie du schon sagtest, natürlich behandelt. Denke ich, ist aber auch wahrscheinlich in deutschen Schulen oder im deutschen Bildungssystem der Fokus für diese amerikanische Geschichte einfach nicht so groß. Aber ich habe jetzt trotzdem im Nachhinein eigentlich gedacht, dass es schon eine kleine Bildungslücke auch ist, den nicht zu kennen, fand ich. Also irgendwie, bin ich da drüber gestolpert, dass mir das echt gar nicht bekannt war. Und habe aber auch deswegen den Film sehr positiv erlebt, da irgendwie mein Wissen zu erweitern in dieser Hinsicht.
Ja, man muss ja sagen, also ich habe mich schon ein bisschen gefragt, so Martin Luther King wurde ermordet, Malcolm X wurde ermordet und so. Das ist quasi in der Schulbildung, zumindest bei uns hierzulande, ich weiß ja nicht, wie es in den USA da aussieht, aber danach dann eigentlich ja auch nicht mehr groß weitergeht, obwohl ich mich eigentlich schon immer gefragt habe, das muss ja schon, also der Protest von Martin Luther King war ja friedlich, dann wurde er umgebracht, der Protest von Malcolm X, der hat ja dann schon eher gesagt, ein friedlicher Protest bringt da nichts, wir müssen uns halt wirklich auch mit Gewalt dagegen wehren, und wurde dann auch umgebracht. Da fand ich es immer schon ein bisschen seltsam, dass da das quasi dann aufhört, man nicht mehr darüber spricht, dass es ja dann tatsächlich auch sehr viele gewalttätige Auseinandersetzungen gab, eben auch mit der Black Panther Party. Und dieser Fred Hampton, um den es da in diesem Film geht, der ja quasi der Black Messiah ist, so wie es der Titel sagt, und der auch häufig so gesehen wurde in der Black Panther Bewegung, ist ja auch jemand gewesen, der jetzt nicht zimperlich war, würde ich mal sagen. Die Black Panther Bewegung wurde damals ja vom FBI auch als Terrororganisation aufgefasst, und gerade jetzt der Verbund, den wir hier in diesem Film sehen, in Chicago, war ja auch eher kommunistisch geprägt und hat sich ja an den Lehren Mao Zedongs zum Beispiel orientiert. Und genau, wurde dadurch natürlich ziemlich als Threat gesehen vom FBI und gerade auch von J. Edgar Hoover, den wir in diesem Film hier von dem großartigen Martin Sheen, den ich, muss ich sagen, nicht erkannt habe in dieser Rolle erst, gespielt, sehen, war das natürlich alles ein Dorn im Auge und eine seiner, sag ich mal, Hauptangriffsziele oder einer seiner Hauptgegner in seiner Zeit als FBI-Chef.
Ja, auf jeden Fall. Auch, also, das ergibt ja auch durchaus Sinn, dass so eine militante Gruppierung praktisch, was man ja schon sagen kann, also so eine militante Bürgerrechtsgruppierung da mitten im Kalten Krieg in den USA, die auch noch solche kommunistischen Tendenzen aufweist, praktisch da als große Bedrohung empfunden wird. Also schon sehr interessant auch so in dem Kontext zu sehen, wie rigoros eben da die also die Polizei praktisch reagiert hat und dass es da so viele gewalttätige Aufeinandertreffen gab, da war ich mir auch tatsächlich nicht im Klaren drüber.
Ja, nee, stimmt. Ich fand auch ganz interessant, in dem Film geht es ja, wie gesagt, darum, dass die Polizei ja auch sozusagen zu, ja, ich sag mal, kreativen Mitteln halt greift, um dem entgegenzuwirken, indem wir halt den Bill O'Neill da eben einschleusen. Also gerade der FBI-Vermittler, der ja mit Bill O'Neill in Kontakt kommt, von Jesse Plemons gespielt, Roy Mitchell hieß er, glaube ich, überzeugt auch durch seine Mimik immer sehr stark und man merkt einfach diese Gefahr, die auch von dem ausgeht. Also ja, weder das FBI noch die Black Panther-Partei kommt da, finde ich, im Film halt wirklich, ja, ich sag mal, positiv weg. Das FBI nimmt auch später eben auch skrupellosere Methoden an, um halt der Black Panther-Bewegung eben entgegenzuwirken, genau.
Ja, und das, finde ich, ist auch so eine Sache, die der Film sehr, sehr gut zeigt. Natürlich hat man schon auch was gehört, und das Thema ist ja auch immer noch aktuell, von dem Umgang der Polizei mit Afroamerikanern, gar nicht zu der Zeit, bis heute ja tatsächlich auch noch. Ich sag ja nur mal, George Floyd ist ja jetzt auch mittlerweile immer noch ein sehr großes Thema. Und von daher, sich da historisch mal so ein bisschen zu informieren, dafür ist der Film auf jeden Fall ziemlich gut. Ist natürlich ein Spielfilm, ist keine Dokumentation, das muss man da auch direkt sagen. Aber ich finde gerade auch durch die Performances von Daniel Kaluuya, der ja auch den Oscar gewonnen hat für seine Darstellung als Fred Hampton in dem Film, und auch Lakeith Stanfield, der wirklich dem tatsächlichen Bill O'Neill sehr, sehr ähnlich sieht. Gerade wenn man sich Fotos von ihm anguckt, wie er jünger, als er jünger war. Aber auch in diesem Film am Ende werden dann nochmal ein paar Bilder gezeigt von den tatsächlichen Personen, die halt porträtiert werden. Und da sieht man schon, das ist schon sehr, sehr nah dran, wie die das spielen. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Von daher, also dadurch, dass es von denen jetzt auch nicht so viel Footage, würde ich mal sagen, gab aus der Zeit, denke ich, dass das eine sehr, sehr gute, ich sag mal, ja, Wiederbelebung dieser historischen Figuren ist. Und dementsprechend hat mir der Film auch sehr, sehr gut gefallen.
Ja, das sehe ich also ziemlich ähnlich. Die schauspielerischen Leistungen sind ja eigentlich durch die Bank extrem stark. Also, wie du gerade schon sagtest, Daniel Kaluuya, finde ich, glänzt da noch auf jeden Fall am meisten. Der hat den Oscar gewonnen. Ist ja auch schon aus Filmen bekannt wie Get Out oder auch Sicario, den wir letzte Folge besprochen haben.
Ja.
Der einfach alleine durch seine Mimik und der hat so einen eigentlichen Blick, der wie gesagt, einfach so einnehmend ist, hat eine ganz besondere Ausstrahlung irgendwie. Und das kommt natürlich als Rolle des, ja, eben Messias sinnbildlich, kommt natürlich zugute, dass einfach allein durch die Mimik er schon so viel erreichen kann. Das ist wirklich sehr einnehmend, die Performance gewesen.
Ja, absolut. Dem kann ich mich nur anschließen. Und ich fand es wirklich, wie Chris auch schon gesagt hat, eigentlich erschreckend zu sehen, also wie weit verwurzelt praktisch diese Thematik ist. Natürlich weiß man das und ist sich im Klaren darüber, aber wie wenig sich letztendlich auch getan hat bisher im gesellschaftlichen Umgang in den USA. Und wie das praktisch auch jetzt 50 Jahre nach den Ereignissen des Films auch immer noch die Tagespolitik bestimmt, obwohl ja da so viele Leute so viel Kraft investiert haben und so viel, also so viel Lebensenergie rein investiert haben, etwas zu verändern, dass da das System in den USA so unnachgiebig ist.
Ja, wo man schon sagen muss, dass da schon einiges bewirkt wurde seit den 50er Jahren. Also, dass da jetzt gar nicht passiert ist. Natürlich gibt es immer noch den strukturellen Rassismus. Kann man auch so sehen, und da empfehle ich auf jeden Fall auch nochmal zwei Dokumentationen an der Stelle. Zum einen die Dokumentation The 13th, da geht es um den 13. Paragraphen der US-amerikanischen Verfassung, der quasi, also muss man sich mal angucken, ist eine sehr interessante Doku, und auch die Dokumentation I Am Not Your Negro über James Baldwin, einen US-amerikanischen Autoren zu der Zeit, der sich auch sehr für Bürgerrechte eingesetzt hat, aber auch für die Rechte von Homosexuellen. Er war tatsächlich nämlich auch, ja, homosexuell. Und von daher war er da auch ein ziemlich großer Kämpfer. Und daran, an diesen Dokumentationen sieht man auch, weil die das auch so ein bisschen mit der heutigen Zeit nochmal in Vergleich stellen, dass das immer noch ein sehr relevantes Thema ist. Und deswegen finde ich auch, dass dieser Film eigentlich genau in unsere Zeit passt, ohne da wirklich auch, Maurz, du hattest es, glaube ich, nach unserem Kinobesuch auch direkt mal angesprochen, ohne da jetzt so 100% Partei zu ergreifen, also sozusagen, oder sag ich mal, die terroristischen Motive von der Black Panther oder von der radikalen Seite der Black Panther-Bewegung so wirklich zu, ja, irgendwie heilig zu sprechen oder so, ne?
Ja, genau, also ich hatte so ein bisschen, ich will nicht sagen die Befürchtung, aber ich wusste vor dem Film nicht so wirklich eben klar, worum es wirklich jetzt gehen soll, aber durch den Titel Judas and the Black Messiah ist ja, sag ich mal, ist es ja eine ganz klare, wie soll man sagen, eine ganz klare Färbung, dass der Judas ist ja negativ konnotiert, das ist ja dann der Bill O'Neill, und der Messias, das ist ja eigentlich immer sehr positiv konnotiert, das ist dann der Fred Hampton. Das war dann am Ende des Tages ja nicht so. Ich meine, theoretisch könnte man ja auch argumentieren, okay, Billy O'Neill hilft dabei, eine Terroristengruppe so ein bisschen lahmzulegen. Könnte man natürlich so sehen. Das ist ja, wie gesagt, natürlich persönliche Auslegungssache. Aber wie gesagt, ich finde ganz schön, dass man halt sieht, dass quasi beide Konfliktparteien in diesem Film alles andere als weiße Westen haben. Ne? Genauso wie die anderen Gruppen, die noch so ein bisschen vorgestellt werden. Also es werden ja noch, also der Fred Hampton versucht nämlich, seine Black Panther-Gruppe noch mit anderen, Parteien, sag ich mal, zusammenzuschließen, um eine große Gruppe zu werden. Und es ist einfach sehr spannend zu sehen, in der Zeit, die ja hochpolitisch war, ja, wie verrückt und wie wild einfach alles damals war. Also, da ist so viel passiert, dann gab es noch den Vietnamkrieg parallel. Also, damals, ja. es waren wirklich lebendige Zeiten, kann man sagen.
Das finde ich auch total interessant mit diesem historischen Kontext. Das sagt ja dann auch Fred Hampton in einigen, oder beziehungsweise Daniel Kaluuya in dem Film, in einigen der Reden, die wirklich für mich auch zu den besten Szenen dieses Films gehören, weil da einfach Daniel Kaluuya extrem glänzt. Ich glaube, im O-Ton kommt das auch noch mal besser rüber. Wir haben den Film in der deutschen Synchro leider gesehen, die jetzt nicht schlecht war, aber ich würde mir, wenn ich ihn mir jetzt noch mal angucke, auf jeden Fall im O-Ton schauen. Und da kam auch noch mal rüber, dass er ja gesagt hat, eigentlich ist es egal, ob wir jetzt wirklich für die gute Sache, also für unser Begehren hier sterben. Der war ja auch wirklich bereit, dafür zu sterben, oder ob wir jetzt eingezogen werden und dann im Vietnamkrieg sterben. Und das, fand ich, war auch nochmal richtig krass so in den Kontext gesetzt, weil ja auch beim Vietnamkrieg tatsächlich, was man gar nicht so oft denkt oder was häufig vergessen wird, halt so viele afroamerikanische Bürger eingesetzt wurden, weil die halt einfach dann häufig keine Wahl hatten, ne, oder halt nicht die monetären Möglichkeiten zu sagen oder sich dem zu entziehen.
Ja, auch ja ein sehr bekannter, prominenter Gegensprecher dieser Tatsachen zu der Zeit, Muhammad Ali, der weltberühmte Boxer, der Greatest of All Time, der sich ja auch in den 60ern schon dem Einzug im Vietnamkrieg widersetzt hat und ja auch seine Boxlizenz infolgedessen verloren hat.
Ja.
Ja, allgemein war das ja ein Krieg, wo auch total viele junge Leute eben eingezogen wurden. Aber auch viele Studenten, die halt eigentlich gerade, wie gesagt, sowas machen wollten. Also klar, dass es früher noch mehr so war, aber dass man jetzt einfach eingezogen wird, ist ja seit einigen Jahren halt eben eigentlich nicht mehr so.
Aber auf jeden Fall natürlich in dem Kontext der, also auch der 68er-Bewegung, der Studentenbewegung, der Friedensbewegung und so, ist ja Vietnam auch ein dunkles Kapitel der amerikanischen Geschichte und schon ein einschneidender Punkt, zweifelsohne auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Aber kommen wir noch mal zu der Figur von Bill O'Neill in diesem Film, die ja tatsächlich eigentlich die Hauptfigur ist, die wir ja verfolgen von Anfang an, obwohl man sagen muss, der Film hat jetzt nicht nur einen, ja, also ein Point of View, aus dem man das sieht. Also wir sehen jetzt nicht nur alles aus Bill O'Neills Perspektive. Es gibt auch Szenen, die gezeigt werden, in denen er nicht dabei ist. Es gibt ja auch häufig so Biopics, wie zum Beispiel Goodfellas oder so, wo halt eigentlich alle Szenen aus der Sicht des Charakters gezeigt werden. Oder Raging Bull, um jetzt nochmal einen anderen Scorsese anzuführen. Hier ist es tatsächlich nicht so, hier wird auch ein bisschen was anderes in dem Kontext erzählt und auch andere Charaktere noch vorgestellt und man sieht dann auch, was die so machen. in der Black Panther-Bewegung. Und Bill O'Neill hat ja eigentlich, ist ja eigentlich am Anfang total unpolitisch. Er wird ja dann als Autodieb geschnappt und soll ja dann vom FBI, wird er dann halt in diese Organisation reingeschleust. Und da wird er ja befragt, was er gefühlt hat nach dem Tod von Martin Luther King oder von Malcolm X. Und er sagt ja eigentlich, er weiß gar nicht so richtig, was er darauf zu antworten hat. Er sagt, er hat darüber noch nie nachgedacht. Also erstmal wird also geguckt, ist diese Person schon irgendwie politisch? Hat die Potenzial, sich da in der Organisation radikalisieren zu lassen? Hat die das Potenzial, dass wir die verlieren oder so? Und dann wurde er ja erst da reingesetzt. Und man muss sagen, auch um nochmal Jesse Plemons in der Rolle zu loben, ich finde, der macht das unfassbar gut, dass er ja erst so rüberkommt wie dieses Vorbild von ihm. Das sagt ja der Erzähler auch, also Bill O'Neill sagt das ja auch in dem Film, dass er sein Vorbild war, aber ja eigentlich wirklich dieses doppelte Spiel da spielt und total berechnet und skrupellos dann ja auch am Ende ist, was ich auch sehr, sehr krass finde. Und ich meine, ich finde, so als Zuschauer weiß man auch die ganze Zeit nicht so, kann man dem vertrauen? Und am Ende kommt dann ja tatsächlich, na gut, lasst euch überraschen, werde jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Performance auch von dem. Und diese Methoden des FBIs werden da auch ziemlich krass aufgedeckt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch wieder da sehr erschreckend zu sehen. Also meiner Erkenntnis nach, ich bin mir da jetzt nicht genau sicher, aber hat der Film ja die historischen Ereignisse schon größtenteils akkurat dargestellt. Wenn da ihr da mehr wisst, korrigiert mich gerne. Fand ich es aber auch wieder erstaunlich erschreckend, wie weit da das FBI praktisch auch bereit ist zu gehen und was für perfide Methoden die auch einsetzen praktisch und ja auch mit Existenzen spielen, um ihr Ziel durchzusetzen praktisch. Also wie außerhalb des Gesetzes die sich auch bewegen.
Ich habe mich danach auch gefragt, klar, am Anfang sagt der Billy, er wäre nicht politisch, aber aufs Nachfragen sagt er dann, okay, als der Luther King umgebracht wurde, das hat ihn dann schon gestört. Ich habe mich gefragt, also ich sag mal, heutzutage ist es ja relativ, ich will nicht sagen einfach, unpolitisch zu sein, aber es ist möglich, dass du einfach so leben kannst. Aber ich denke mir so, als dunkelhäutiger Mensch in der Zeit, da konnte man ja eigentlich gar nicht unpolitisch sein, oder? Weil du wurdest ja an so vielen Stellen eindeutig halt benachteiligt. Fand ich eine sehr spannende Frage. Aber Billy wird ja dann natürlich im Laufe des Films politisch, um das jetzt groß zu spoilern, aber ich fand, da war auch eines der Probleme, der großen Probleme dieses Films, dass ich lange gebraucht habe, bis ich sozusagen Verbindung zu Billy O'Neill aufgebaut habe. Also mir hat so ein bisschen, finde ich, die Einführung gefehlt. Ich finde, im Laufe des Films passierte schon, dass der Daniel Kaluuya ihm so ein bisschen die Show stehlt, finde ich.
Ja, auf jeden Fall, aber so war es ja, denke ich mal, auch. Also er war ja jetzt kein super interessanter Charakter oder kein, sag ich mal, ausgereifter Charakter. Im historischen Kontext betrachtet ist er natürlich interessant, aber er war ja da auch schon ein ziemlicher Luftikus, ne?
Ja, das stimmt. Und er war ja auch erst 17, wenn ich mich nicht irre, zu den Zeiten dieser Ereignisse.
Ich glaube 19, ne?
19? Ich glaube, er war sogar minderjährig, aber bin mir auch nicht ganz sicher.
Naja. 19 stimmt, 19 stimmt.
Okay. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, was ich noch, also es gibt ja später im Film die Momente, also man könnte ja auch dramatisch sagen, dass er ja so ein bisschen seine eigene Hautfarbe so ein bisschen halt verrät, könnte man argumentieren, weil er sozusagen dem weißen FBI hilft, ne? Und der Konflikt wird später auch mal so ein bisschen angerissen, aber ich finde, man könnte mehr darauf eingehen, auf diese Zerrissenheit zwischen ihm, weil eigentlich, gut, er hat keine richtige Wahl. Klar, er könnte ins Gefängnis gehen. Wäre auch natürlich eine Möglichkeit, aber quasi aus Egoismus verrät er sozusagen diese Gruppe so ein bisschen. Aber ich finde, dieser Konflikt, der in ihm ja geherrscht haben muss eigentlich, den hätte man noch ein bisschen mehr ausreizen können, den hätte man der Figur auch ein bisschen mehr Persönlichkeit gegeben, finde ich persönlich. Denn so wie es in dem Film war, also fand ich, dass ihm teilweise so ein bisschen der Zug, so ein bisschen der Drive fehlt. Ich finde, es gibt Momente im Film, die ein bisschen zäh sind, weil der Film so ein bisschen vor sich hin plätschert und nicht so richtig das entfaltet, was eigentlich in ihm steckt, finde ich persönlich.
Also das mit der mangelnden Zerrissenheit habe ich jetzt nicht so sehr so empfunden wie du. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, wie du sagst, dass er nicht der klassische Protagonist ist praktisch. Also er ist ja in keiner Weise irgendwie ein strahlender Held. Ja, und dass er auf jeden Fall natürlich, egal aus der einen oder der anderen Perspektive betrachtet, irgendwie ein Verräter ist, natürlich, klar. Aber ja. das macht ihn eigentlich gerade auch spannend, finde ich.
Ich finde auch, man muss halt gucken. Also ich verstehe, was du meinst, Moritz. Und wenn man jetzt einen, sag ich mal, Spielfilm inszeniert hätte, der nicht auf Tatsachen basierte, sondern sich die Story ausgedacht hätte, glaube ich, dass diese Verbundenheit zwischen ihm und Fred Hampton noch mal viel deutlicher geworden wäre. Aber wenn es ja tatsächlich so war, wie es in dem Film ja auch dargestellt wird, dass die jetzt halt nicht wirklich die Best Buddies jemals waren oder so, sondern halt eher halt in dieser Organisation halt weiter aufgestiegen ist und sich so halt so ein bisschen das Vertrauen versucht hat zu erschaffen. Weil man sieht ja auch in einigen Aktionen von ihm, dass Fred Hampton ihm nicht so hundertprozentig vertraut. Also am Anfang findet er ihn ja eher unsympathisch und dann später gibt's ja da auch nochmal die ein oder andere Szene, wo er dann schon probiert, Beweise gegen den zu sammeln, aber das dann nochmal ein bisschen schwieriger wird. Aber er nimmt sich dann ja auch so ein paar FBI-Methoden, die ihm dann vorgeschlagen werden, um in dieser Black Panther Party eben das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Und deswegen finde ich es halt schwierig. Man könnte vielleicht von einem, ja, narrativen Punkt, finde ich, was man kritisieren kann auf jeden Fall an dem Film und was ich auch kritisieren würde, ist, dass manchmal so ein bisschen der Fokus fehlt. Also, dass es dann zu viele Figuren in dieser Black Panther Party gibt, auf die man dann nochmal eingehen möchte. Dann sieht man von dem nochmal genau die Geschichte, dann sieht man von dem anderen nochmal, was er oder sie dann so gemacht hat. Und manchmal fehlte mir so ein bisschen der Blickwinkel. Also ich hätte es vielleicht besser gefunden, wenn man von der einen oder anderen Sache dann nur gehört hätte. Also wenn wir immer noch bei Bill O'Neill geblieben wären und er quasi von diesen Geschehnissen gehört hätte und man da quasi seine innere Zerrissenheit so ein bisschen mehr gesehen hätte.
Ja, oder was ich mir auch gedacht hätte vielleicht, wenn du Billy O'Neill einfach allgemein ein bisschen zurückschraubst und vielleicht noch ein bisschen mehr über Fred Hampton was machst. Also, wie ist er überhaupt da reingekommen? Weil ich meine, wir lernen ihn kennen, da ist der 2021 oder so. Ja, und, 20. Und ist total schon der strahlende Anführer in dem Alter, schwingt spontan Reden und klar, übt die auch, aber ne, die richtig mitreißend sind, so wie er dazu geworden ist, zu diesem Anführer, das hätte man, finde ich, einbauen können und dafür andere Sachen ein bisschen zurückschrauben können. Meiner Meinung nach. Also ich finde, ja. man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr für Tempten in den Fokus rücken können und die Millionier-Sache ein bisschen zurückschrauben können, weil am Ende des Tages, ist seine Handlung ja eigentlich relativ schnell auserzählt, finde ich persönlich. Also, und ich meine, da Daniel Kaluuya eben meiner Meinung nach eh so ein bisschen die Show steht, hätte man auch den ganzen Fokus mehr auf Fred Hampton legen können, der ja auch insgesamt die historisch strahlendere Figur war.
Ne? Ja, da wäre es natürlich ein Fred Hampton Biopic in dem Sinne gewesen und hätte nicht nur diese eine Situation oder diesen einen Konflikt eben erzählt. Ist natürlich ein anderer Film, den man dann am Ende gehabt hätte. Ich fand das eigentlich ganz spannend, ihn so aus der Perspektive von Bill O'Neill zu erzählen, weil wir ja dadurch, dass Bill O'Neill so ein bisschen da reingeworfen wird in diese Organisation, ja auch so ein bisschen der Fish-out-of-Water-Charakter ist, sagt man ja. Mhm. Also ein Charakter, der quasi noch nichts darüber weiß, über die Welt, in die er reinkommt und da quasi für den Zuschauer mitlernt. Also dadurch, dass dieser Charakter noch nicht viel weiß, wird dem Charakter dann auch viel erzählt. Der Charakter erlebt viel, was diese Welt dann halt beschreibt. Und dadurch ist das für den Zuschauer dann auch einfacher, da reinzukommen. Von daher finde ich diese Erzählweise ziemlich angebracht eigentlich in diesem Film.
Einige Momente, ja. Die mir, oder wolltest du darauf Bezug nehmen, noch was sagen? Nee. Noch mal was Positives zu sagen, einige Momente, die mir sehr positiv aufgefallen sind im Film, ich denke, das kann man ohne Spoiler verraten, da wir ja gesagt haben, dass er als FBI-Informant, also kann man sich ja erschließen, dass er natürlich unter dem Risiko da agiert, entdeckt zu werden. Und natürlich gibt es im Film auch einige spannende Augenblicke, in denen es dann eng für Billy O'Neill zu werden scheint. Da habe ich mich sehr erinnert gefühlt stellenweise an einen anderen Film, den wir hier schon mal besprochen haben, nämlich an The Departed.
Mhm. Ja, ich auch.
Geht ihr da mit, Jungs?
Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch in einigen Szenen.
Ja, ich habe auch gelesen, dass der Regisseur auch klare Anleihen, also der wollte schon so ein bisschen Departed so ein bisschen, er wollte das so ein bisschen trojanisches Pferd quasi aufbauen. Also ja, da hat er natürlich, also klar, der Film wurde klar davon inspiriert, ne? Das stimmt.
Ja,
nur, dass die Black Panther-Partei niemanden beim FBI eingeschleust hat.
Ja, das ja, stimmt. Da hat die beidseitige Einschleusung gefehlt. Ja,
das wäre natürlich spannend gewesen, wenn der echte Billy O'Neill quasi doppelte Spiele gespielt hätte und wiederum also das FBI verraten hätte. Das wäre natürlich... Naja, aber gut, jetzt driften wir ein bisschen in die Fantasie ab.
Ja, das wäre natürlich nochmal, also wie gesagt, wenn es halt ein fiktionaler Film gewesen wäre, dann hätte man ja, vielleicht auch noch so spannungstechnische Elemente noch einbauen können. Aber wo ich mich halt auch daran erinnert gefühlt habe, war halt bei diesem Doppelagenten, um das jetzt mal zu sagen. Es gibt halt eine Figur in dem Film, ist jetzt wirklich auch sagen, kein Spoiler, der halt als auch als Black Panther quasi eingeführt wird, den Bill O'Neill dann kennenlernt und der dann erzählt, wie er einen angeblichen Spitzel umgebracht hat. Am Ende kommt aber heraus, dass dieser Typ eigentlich der Spitzel war und quasi nur als Alibi diesen Typen umgebracht hat. Und das sind halt so Dinge, wo ich mich dann auch schon ziemlich, weiß nicht, ob du jetzt auch zum Beispiel diese Szene meintest, weil ja, Bill O'Neill ja dann auch solche Taktiken anwendet. Und da habe ich mich dann schon an The Departed auf jeden Fall erinnert gefühlt. Und es ist ja auch diese Spannung die ganze Zeit, die so ein bisschen dahinter ist, vor allem, wenn man halt noch nicht wirklich viel über diesen Fall gelesen hat. Oh, fliegt er jetzt auf oder nicht? Also ich finde eigentlich auch, wenn ihr euch den Film anguckt, ihr könnt da auf jeden Fall, sag ich mal, blind so ein bisschen reingehen. Vielleicht solltet ihr wissen, was in dieser Zeitperiode 1968, 1969 so in den USA los war. Und vielleicht auch mal kurz ungefähr wissen, was die Black Panther Party denn tatsächlich war. Aber ansonsten könnt ihr da auf jeden Fall ziemlich... ja, frei von Informationen reingehen und dann ist es auf jeden Fall auch ein sehr, sehr spannender Film.
Also ich finde, man kann wirklich sogar ganz ohne Vorwissen reingehen. Also ich wusste wirklich so gut wie nichts darüber und ich finde, das klärt der Film eigentlich alles ganz gut auf. Also wie du gerade schon sagtest, der Film, also klar, man kann jetzt der Story natürlich nichts vorwerfen, weil die haben ja versucht, das möglichst historisch getreu darzustellen. Auch von der Machart ist der Film wirklich... ganz hervorragend gemacht, also im Bereich von Kostüm und Musik und auch Kameraarbeit und auch die Effekte, die ja handgemacht wirken, sind alle wirklich, wirklich toll. Und ich finde, der Spagat zwischen ja historisch mit diesem ganz leichten Doku-Anleihen durch die Originalaufnahmen, aber auch einfach einem leichten Drama, das schafft der Film sehr gut, finde ich. Das kauft man dem Ganzen echt gut ab und es funktioniert wirklich ziemlich gut, muss man sagen.
Ja. Wo du gerade nochmal gesagt hast, mit dem Kostüm und so, mit der Zeit, da würde ich auch gerne nochmal kurz drauf eingehen. Kai, ich denke, da kann ich auch für uns beide sprechen, wenn ich das jetzt ja nochmal sage, dass einfach dieser Ende der 60er Jahre Style einfach super geil ist und der immer so eine richtig nice Atmosphäre, finde ich, in Filmen rüberbringt. Also ich liebe dieses Setting, so Chicago oder auch San Francisco in dem Fall richtig stilvoll. Und ich finde, das nimmt man dem Film auch hundertprozentig ab. Also es gab nie einen Moment, wo ich so dachte, okay, also ich finde, der versetzt einen sehr gut in diese Epoche.
Ja, auf jeden Fall. Also dem kann ich nur zustimmen. Das ist natürlich eine persönliche Präferenz einfach für diese Ästhetik der Zeit. Aber ja, absolut. Ich kann dem persönlich auch sehr viel abgewinnen. Also dem Setting einfach. Und Mauritz hat eigentlich alles gesagt. Also von der Machart kann man an dem Film wirklich nicht viel kritisieren. Er hat halt diesen Hollywood-Produktionslook und da ist also alles handwerklich top natürlich, ja. Und ich bin auch ein großer Freund der Outfits und der Autos der Zeit und so, ja, also sehr, sehr stimmungsvoll.
Ja, wo man natürlich vielleicht auch sagen könnte, er hat eben diesen Hollywood-Look, der Regisseur nimmt sich da jetzt auch nicht so super viele Freiheiten, oder?
Nee, das stimmt. Also es gab schon so ein, zwei Einstellungen und Kamerafahrten, die mir sehr positiv aufgefallen sind, vor allem am Ende in einer, ja, so in Richtung des Finales gab es eine Kameraeinstellung, die mir sehr positiv aufgefallen ist, aber ansonsten finde ich, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber ansonsten finde ich, ist der Film zwar grundsolide, aber jetzt auch nicht besonders spektakulär, finde ich, von der
Inszenierung.
Von der Inszenierung, genau.
Ja. Mauritz, wolltest du dazu noch was sagen?
Nee, ich finde, ihr habt das mit der Inszenierung eigentlich super zusammengefasst. Ich überlege halt nur die ganze Zeit, also wie ich den Film finden soll. Ich finde ihn, wie gesagt, ziemlich gut und wir haben jetzt auch eigentlich keine wirklichen Kritikpunkte feststellen können. Aber ich finde, ich weiß nicht warum, irgendwas fehlt mir, um das zu einem richtigen Top-Film zu machen. Also der hat ja in Amerika teilweise extrem gute Bewertungen bekommen. Vielleicht auch, weil er natürlich so ein bisschen dieses tagesaktuelle Thema der ganzen Rassismusdebatte und der Unterdrückung der Schwarzen anspricht. Aber ja, ich weiß, irgendwas fehlt diesem Film. Ich kann aber einfach nicht klar ausmachen, was.
Ja, also ich finde, ich hatte es ja auch schon ein bisschen als Kritikpunkt angebracht eben, dass mir ein bisschen der Fokus gefehlt hat. Und ich weiß
Ja.
nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich finde, es sind halt irgendwann, da kommt man dann auch ein bisschen damit durcheinander. Wer ist das denn jetzt eigentlich überhaupt gerade, den wir da jetzt gerade sehen in manchen Szenen? Weil manchmal hast du halt da so viele Charaktere aus der Black Panther Party, wo dann nochmal die Geschichte von erzählt wird, die zwar auch zusammenhängen immer mit Fred Hampton und mit seinen Entscheidungen und so und vielleicht auch mit Bill O'Neill. Aber ich finde, hier und da fragt man sich so, okay, warum erzählt mir der Film genau das jetzt gerade? Warum bin ich jetzt nicht mehr? Es gibt zum Beispiel ungefähr eine halbe Stunde oder so in dem Film, wo Fred Hampton halt gar nicht drin ist, weil er halt auch in dieser Zeit, kleiner Spoiler vielleicht an der Stelle, aber ich denke, man kann das sagen, im Gefängnis sitzt. Und in dieser Zeit, finde ich, zieht sich der Film ein bisschen, weil ich habe so dann das Gefühl gehabt, der versucht das jetzt so ein bisschen zu überbrücken. Es passiert zwar auch was in dieser Zeit, also auch relevante Dinge, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, er versucht jetzt diese Zeit, wo er eben nicht da ist, so ein bisschen zu überbrücken. Und deswegen hat sich der Film für mich im Mittelteil so ein bisschen auch gezogen, obwohl er halt nicht so super lang ist. Aber das wären jetzt halt meine Kritikpunkte daran. Und der
Ja.
Rest kommt halt daher einfach, dass es halt keine fiktionale Geschichte ist, also kein Drehbuch, was sich jemand ausgedacht hat, sondern dass der halt so nah an der Realität sein möchte wie möglich. Ich habe das jetzt nicht hundertprozentig historisch faktisch nachgeprüft, wie real das tatsächlich war, aber es wirkte schon bis auf ein paar Szenen, die vermutlich einfach nur na, inszenatorisch dazu erdacht wurden. Zum Beispiel die Szene bei der einen Rede von Fred Hampton, wo dann auch noch der FBI-Agent im Publikum ist. Ihr wisst
Ja,
sicherlich, welche Szene ich meine.
ja.
Ja, ob das jetzt so passiert ist, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Wirkte hat schon so ein bisschen dazu gedacht.
Ja, aber
Aber
ja.
wir wissen es nicht, aber ich verstehe, was du meinst. Ja, das hat so ein
Aber
bisschen sowas.
das ist ja,
Ja.
das ist ja
Sowas.
genau der Punkt. Diese Szene, ob es jetzt so passiert oder nicht, war für mich eine der stärksten Szenen des ganzen Films, weil alleine Jesse Plemons Mimik, er guckt einfach nur. Und es ist quasi auch dieses Aufeinandertreffen von Roy Mitchell und Fred Hampton, jetzt natürlich jetzt kein vier Augen aufeinandertreffen, aber ne, sozusagen ihre erste richtige Begegnung sozusagen, weil eigentlich will ja Roy Mitchell über Billy O'Neill an Fred Hampton eben rankommen. Und eben, also ich finde halt, da der Film ja nicht den Anspruch hat, wir sind nur, also eine Doku zu machen, hätte man von diesen, ja, wie soll man sagen, erzählerischen Ansätzen, ne, die jetzt vielleicht nicht hundertprozentig so waren, ruhig noch ein paar mehr einstreuen können. Wie gesagt, zum Beispiel, ich finde, dass einfach dieser innere Konflikt, den Roy Mitchell ja, Quatsch, Billy O'Neill ja wahrscheinlich gehabt haben muss, eigentlich hätte man noch ein bisschen mehr da reinbringen können. Weil zum Beispiel bei Roy Mitchell, auch wenn er ja so, schon so ein bisschen der, ja, wie gesagt, es ist ja eigentlich relativ, also nicht so wertend der Film, aber er ist schon so ein bisschen der Bösewicht im Film, das kann man eigentlich schon so sagen. Sogar der hat manchmal einen inneren Konflikt und denkt so, okay, sind unsere Methoden gerade wirklich die richtigen? Wie du gerade schon gesagt hast, gab es ja die eine Stelle, wo ein Spitzel ein weiteres Mitglied, der als Spitzel verdächtigt wird, umbringt. Und dann sagt der auch, ja, okay, aber das war doch jetzt eigentlich auch Mord. Also, ne? Ist das jetzt richtig, was wir hier machen? Und das sind wirklich für dich die spannendsten Momente gewesen. Davon hätte man ruhig noch ein paar mehr reinbringen können, finde ich persönlich.
Ja,
Ja, auf jeden
ich.
Fall. Vielleicht nochmal Bezug nehmend auf Chris' Kritikpunkt vorhin mit dem ja vielleicht von uns so empfundenen Fokusschwierigkeiten des Films. Da
Ganz
habe
kurz.
ich, ja.
Ich wollte noch ganz kurz eine Sache sagen zu dem Roy
Ja,
Mitchell-Konflikt.
dann bitte.
Und zwar finde ich, man merkt ja auch in einigen Szenen, dass der ja auch sehr unter Druck gesetzt wird. Also er ist ja quasi schon der Antagonist des Films, aber es ist ja nicht so, dass er jetzt aus reiner Boshaftigkeit handelt. Es ist ja schon so, also seine Taten sind natürlich moralisch absolut fragwürdig und aus heutiger Sicht muss man ihn ja auch dafür verurteilen. Aber man sieht ja auch, dass er ja von den Vorgesetzten von ihm ja auch massiv unter Druck gesetzt wird und teilweise ja dann auch so durch die Blume bedroht wird. Von daher finde ich da seinen Konflikt auch noch mal ziemlich interessant. Und ich weiß, was du meinst, Moritz. Aber es kann ja auch tatsächlich so sein, dass, wie wir ja auch gerade schon gesagt haben, Bill O'Neill war ja noch sehr, sehr jung zu diesem Zeitpunkt, dass dieser Konflikt, wenn man den dann porträtieren würde, gar nicht so sehr vorgeherrscht hat. Man sieht ja dann auch am Ende, dann wäre das vielleicht auch ein bisschen unglaubwürdig gewesen, was dann halt letzten Endes zum Ende des Films hin noch passiert, wenn er jetzt so einen krassen dargestellten Konflikt gehabt hätte, was das angeht. Und Karl, bitte.
Genau, also nochmal anschließend an den Punkt, den du gerade angesprochen hast, die Figur des FBI-Agenten, ich habe gerade vergessen, wie er heißt, genau.
Sag's Roy mir einmal. Mitchell.
Ah, Roy Mitchell, genau. Dass er nicht so ein also überzeugter Idealist praktisch ist, dieser Kampagne dagegen, wird besonders deutlich, finde ich, in einer sehr grandiosen, also in einer absoluten Highlight-Szene des Films, in der er mit J. Edgar Hoover praktisch über eine sehr intime Thematik spricht oder der ihn praktisch befragt zu einer sehr intimen Sache. Nochmal als kleines Highlight an der Stelle, was mir im Gedächtnis geblieben ist noch und Bezug nehmend auf deinen Punkt, Chris, von vorhin mit den Fokusschwierigkeiten, wollte ich sagen, ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an dieses, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon thematisiert haben, aber privat auf jeden Fall schon sehr, sehr oft diese Thematik aus dem Film Black Mass oder Mass mit John ist tot.
Ja.
Weißt du, was ich meine? Also ich habe das auch so ein bisschen so empfunden, dass vor allem in dieser Zeit, wie ihr es jetzt auch mehrmals schon benannt habt, von Fred Hamptons Abwesenheit, dass da so Storylines gezeigt werden einiger Black Panther-Mitglieder. Und ich verstehe auch, welchem Zweck das dient natürlich, ne? Und die Szenen waren auch alle stimmig insoweit. Aber da fand ich es auch ein bisschen, hatte der persönliche Bezug gefehlt. Also die hatten dann zwar Dialog und waren dabei immer vorher, aber also deren Einzelschicksale haben jetzt nicht so viel bewegt in mir praktisch, wie eben die Szenen mit Fred Hampton oder eben Billy O'Neill als Handlungsträgern praktisch.
Ja. Um das für die Zuhörer nochmal ganz kurz zu erklären mit dem John ist tot. Also in dem Film Black Mass mit Johnny Depp aus dem Jahr 2015 gibt es einfach sehr, sehr, sehr viele Charaktere, für die sich einfach überhaupt keine Zeit genommen wird. Und es gibt halt auch irgendwie 5 oder 6 Charaktere, die John heißen. Und irgendwann gibt es halt die Szene, die halt ziemlich wichtig sein soll und emotional man davon ergriffen sein soll, wo dem, ich glaube, Johnny Depp ist das oder es ist sein Bruder, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall irgendwem gesagt wird, John ist tot. Und wir beide wussten überhaupt nicht mehr, welcher John jetzt überhaupt gemeint ist. So. Und das ist halt so ein Problem manchmal mit Filmen, die reale Begebenheiten, also auch Black Mass beruht halt auf dem Whitey Bulger, auf einem realen Gangster. Und das ist halt manchmal so ein Problem von Filmen, die auf realen Begebenheiten beruhen, die dann halt viel zu viele Figuren oder tatsächlich existierende Personen drin haben. Und man dem Ganzen nicht mehr folgen kann. Also deswegen kann ich verstehen, warum man das bei dem Film teilweise auch so sieht.
Aber trotzdem nochmal anzumerken, finde ich, es fällt nicht so stark ins Gewicht wie in diesem Film jetzt. Und also es ist mir jetzt auch nicht so negativ aufgefallen, diese Fokusschwierigkeiten praktisch, nur weil wir ja vorhin überlegt hatten oder was man benennen kann, was vielleicht nicht optimal war aus dieser Sicht nochmal.
Ja.
Ja, man muss dazu ja auch sagen, gerade in dem Film, wenn quasi eine Aktivistengruppe vorgestellt wird, dass natürlich auch mehrere Charaktere gleichzeitig eingeführt werden, natürlich auch nicht namentlich alle vorgestellt werden, dann ist es natürlich gerade oft schwer, die alle sofort einzuordnen und sich zu merken, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass die Macher des Films versucht haben, möglichst viele Einzelschicksale dieser Gruppe mit unterzubringen. Natürlich, also die Macher des Films sind zu großen Teilen auch dunkelhäutig und haben natürlich dann zu dieser Gruppe nochmal einen ganz anderen Bezug, sage ich mal, als wir Europäer, die das jetzt, sage ich mal, von hier aus irgendwie betrachten. Deswegen verstehe ich halt, dass sie auch so ein bisschen vielleicht damit die Mitglieder auch so ein bisschen ehren wollten. Wisst ihr, wie ich das meine? Das ist natürlich nur jetzt meine Vermutung.
Ja, klar.
Kann ich mir schon vorstellen, genau. Deswegen, ich finde auch, dass der Film darunter leidet. Also von mir aus hätten es auch 2, 3 Nebencharaktere weniger sein können, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass man denen die Aufmerksamkeit auf jeden Fall geben wollte. Ist auch natürlich keine falsche Entscheidung gewesen, aber ich finde, es stört ein bisschen den Flow des Films. Aber wie schon gesagt, da ja versucht wird, reale Begebenheiten so ein bisschen nachzustellen und nicht einfach nur zu unterhalten, in Anführungsstrichen, ist das eine vollkommen nachvollziehbare Entscheidung, meiner Meinung nach.
Ich finde, am Ende kommt dann auch mit den ja realen Szenen, mit dem Real Footage dann am Ende auch nochmal raus, wo man dann ja auch noch den Sohn von Fred Hampton zum Beispiel sehen kann, der ja weiterhin auch als Aktivist noch aktiv ist, dass das schon, also vermutlich haben die ja dann auch mit denen gesprochen und so und natürlich auch Zeitzeugen befragt aus der Zeit, und deswegen finde ich, ist dieser gesamte Film dann ja auch ein ziemlich schönes Tribute an eben den, aber halt auch an Bill O'Neill, der ja wirklich absolut letzten Endes eine sehr, sehr tragische Figur ist. Also wenn man das dann auch nochmal mit dieser historischen Einordnung am Ende, mit den Texteinblendungen, die man dann halt noch sieht, wie es halt weitergegangen ist und so, ist halt die Frage, hätte man vielleicht auch noch als Szene umsetzen können. Aber ich finde, es hat eigentlich einen ganz guten Effekt gehabt, dass man am Ende nochmal echte Bilder von den Leuten bekommt, echte Aufnahmen von den Leuten bekommt, um das halt historisch nochmal ein bisschen einzuordnen. Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen und war dann am Ende auch nochmal so ein richtiger Throwback in die Realität, halt, dass man dann nochmal erinnert wurde, das ist tatsächlich wirklich passiert und das ist halt eine Sache gewesen, die halt mehrere Leben einfach zerstört hat. Mhm. Und das fand ich zum Ende hin nochmal wirklich, wirklich gut, dass das so abgerundet wurde.
Ja, das haben die sehr geschickt gemacht, das stimmt auf jeden Fall. Und ich meine, zum Beispiel, ich wusste ja, oder wir alle wussten ja von den ganzen Menschen vorher nicht sehr viel, jetzt wissen wir etwas, also damit hat der Film ja schon mal seinen Zweck erfüllt, ne? Wenn die einfach ein bisschen Aufmerksamkeit für diese Gruppe erwecken, die wirklich natürlich sehr mutig gehandelt hat, natürlich wenn auch moralisch wahrscheinlich nicht immer ganz korrekt, aber die haben halt für eine Sache eingestanden, das ist schon auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, also man sieht doch oft, dass einfach auch die Realität oder die Historie einfach genug spannende Geschichten erzählt, ne? Also bevor dann wieder das 50. Remake von irgendeiner Filmreihe gemacht wird, kann man lieber ein paar historische Personen so ein bisschen näher beleuchten, ne?
Vor allem, wo du das gerade jetzt sagst, nochmal ein kleiner Punkt zum Abschluss von mir, bevor wir dann zum Fazit kommen, ist ja denn Kai möchte noch was sagen, wollte ich da nochmal anführen, dass mit diesem moralischen, ob es moralisch richtig ist oder so, das wird in den Reden von Fred Hampton, also seine Überzeugung, was das angeht, ja auch wirklich richtig gut rübergebracht, fand ich, weil er ja einfach sagt, es gibt halt kein, wenn Gewalt angewendet wird gegen die, also gegen die Dunkelhäutigen zu der Zeit, gibt es halt einfach keinen friedlichen Protest, den man dagegen führen kann, weil friedliche Proteste, hat er ja dann auch gesagt, da gibt es dann hier und da mal ein paar Eingeständnisse, aber letzten Endes, das ist ja sofort die erste Einführungsszene, mit der er eingeführt wird, ist es halt so, dass man sich dann die Hände schüttelt und am Ende bleibt trotzdem alles so wie beim Alten, nur dass vielleicht ein paar kleine Zugeständnisse es gibt. Und er hat gesagt, das geht nicht, das ist nicht die Revolution, die wir brauchen, um uns wirklich die gleichen Rechte zu schaffen und dass es halt nicht anders geht. Er hat ja gesagt, es ist vollkommen alternativlos, diese Revolution. Und das fand ich wirklich perfekt, wie da seine Überzeugung rübergebracht wurde. Also da fand ich, hat man direkt gewusst, okay, das ist das, wofür er einsteht, und deswegen ist er auch so, wie er ist.
Ja, es ist eine sehr spannende Ansicht von ihm. Also wenn man mal wirklich so die Revolutionen der Geschichte sich anguckt, da sind nicht viele friedlich verlaufen, höchstens die mit Gandhi vielleicht.
Absolut. Ich finde auch, dass wir in gewisser Weise aus unserer, zum einen aus unserer heutigen Perspektive, aber auch aus unserer kulturellen Perspektive, da immer ein bisschen vorsichtig sein müssen, das jetzt so retrospektiv moralisch einzuordnen. Ja. Aber auf jeden Fall in dieser einen besonders Rede von Fred Hampton wird sehr eindrucksvoll da sein, sein Bild von sich selbst und zu seiner Funktion deutlich und auf jeden Fall sehr berührend und sehr eindrucksvoll, das stimmt, ja.
Und da merkt man halt auch einfach, warum er so als der Messias, so wie es der Titel des Films ja sagt, auch angesehen wurde. Hat natürlich dann auch nochmal ein bisschen eine Legacy gehabt. Und ja, fand ich einfach sehr, sehr eindrucksvoll, wie das dargestellt wird. Und eine Sache, die ich noch sagen wollte, also jetzt wirklich mein letzter Punkt, bevor wir dann zum Fazit kommen, ist, dass ich es sehr interessant fand, dass ja die Black Panther Party damals auch mit den, weiß ich nicht, was waren das, Nationalisten oder so zusammengearbeitet hat, also mit den Puerto Ricanern und mit diesen, ja, was würde man heutzutage dazu sagen?
Rednecks.
Rednecks, ne?
Mit diesen ja, keine Rednecks. Ahnung. Ich weiß nicht, ob das der adäquate Begriff ist mit konservativen weißen Amerikanern eben.
Genau, die auch die Konföderiertenflagge da noch bei sich hängen hatten. Man könnte schon fast sagen, dass sie halt so ein bisschen ja Nähe zum Clan vielleicht hatten. Und es wird ja auch sehr oft im Film vom FBI so gesagt, ja, die sind wie der Ku Klux Klan und so. Und also die Black Panther-Bewegung, das wird ja häufig der Vergleich da angestellt von dem FBI-Mann, den ich natürlich hier jetzt nicht so unterschreiben will, nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht. Aber das fand ich auch interessant, dass halt so total gegensätzliche, ja, Minderheiten sich damals zusammengeschlossen haben, einfach nur um gegen dieses wirklich krasse Establishment und diese krasse Unterdrückung von der weißen, oder sag ich mal von der, ja, weißen kann man nicht mal sagen, von der amerikanischen Regierung, von der amerikanischen Polizei halt und auch vom FBI natürlich, diese Unterdrückung dagegen zu wehren. Das fand ich auch einfach super spannend, dass das mal so gezeigt wurde.
Ja, man sagt ja auch, ne, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ne?
Richtig.
So, das ist doch ein schönes Abschlusswort, um nochmal zu unserer zu unseren Fazits zum Film überzuleiten, würde ich sagen.
Ja, Kai, dann starte doch mal.
Also ich, mir hat der Film, wie ich schon gesagt habe, sehr gut gefallen. Ich würde ihn auf jeden Fall weiterempfehlen, weil er eben mich auch in der Form weitergebildet hat, als dass er mich über Begebenheiten und Personen informiert hat, über die ich vorher gar nichts wusste. Und allein dafür finde ich es schon lohnenswert, sich den anzusehen. Und aber natürlich auch filmemacherisch einfach sehr stabil auch. Also sehr gutes Release, da macht man auf jeden Fall nichts falsch mit, sich den anzusehen. Und ich würde den einordnen, so jetzt zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich sogar auf eine 8 von 10.
Ja, ich muss sagen, ich sehe das sehr ähnlich. Ich würde auch eine tatsächlich uneingeschränkte Schauempfehlung aussprechen, aufgrund des ja relativ unverbrauchten Stoffes. Den wirklich überragenden Schauspielleistungen, also der Oscar für Daniel Kaluuya ist auf jeden Fall vertretbar, meiner Meinung nach. Genau. Aber wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, weil mir teilweise so ein bisschen der Drive fehlt, teilweise sich ein bisschen verliert in den Figuren, komme ich am Ende beinahe 7 von 10 raus. Aber auf jeden Fall würde ich den auch durchweg weiterempfehlen.
Also ich würde mich da Maurits anschließen, ich bin auch eher bei der 7 von 10, einfach weil ich es manchmal ein bisschen schwierig finde, so emotionale, historische Begebenheiten, die tatsächlich passiert sind, zu bewerten in der filmischen Umsetzung. Also ich gucke dann lieber darauf, okay, was ist jetzt das, was historisch passiert ist und was macht der Film daraus? Und dann versuche ich das zu bewerten, was der Film daraus macht. Und da ist er natürlich wegen dem grandiosen Schauspiel und wegen der großartigen Inszenierung und allem auf jeden Fall bei einer guten 7 von 10. Aber ich finde, er macht dann nicht so viel daraus, dass ich sagen würde, okay, abgesehen von dem Historischen, was tatsächlich passiert ist, legt der Film jetzt auch noch einen drauf und erzählt mir darüber halt noch mehr oder macht noch mal eine wirklich tolle Einordnung des Ganzen oder so, wo ich so da sagen kann, okay, der Film an sich hat jetzt auch noch einen sehr großen Mehrwert, abgesehen von der tatsächlichen historischen Begebenheit, wenn ihr versteht, was ich meine. Und dadurch, dass er halt auch so ein paar Längen hatte im Mittelteil, wäre ich bei einer 7 von 10, aber auf jeden Fall von mir auch eine uneingeschränkte Empfehlung für Judas and the Black Messiah. Ja, und ein wunderbares Erlebnis mal wieder dafür im Kino zu sein. Dafür war es, denke ich mal, ein sehr, sehr guter Film.
Auf jeden Fall. Zweifelsohne, dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Gut, Maurits, hast du noch was zu Judas and the Black Messiah? Also würde ich sagen, machen wir das mal zu, das Thema.
Nö, also eigentlich, du hast mein Fazit ja eigentlich schon sehr gut bestätigt. Klar, er verschenkt, finde ich, ein bisschen viel Potenzial. Wir haben ja gesagt, dass gerade diese Szenen, wo man nicht weiß, okay, war das jetzt genau so, die haben wirklich oft diese spannendsten Ansätze und sind am meisten im Gedächtnis geblieben. Aber ja, wie gesagt, war ein tolles Erlebnis im Kino und kann man wirklich jedem nur weiterempfehlen, genau.
Gut, dann würde ich noch mal ganz kurz, ich war ja auch noch zwei weitere Male schon im Kino, da würde ich dann noch mal ganz, ganz kurz, wenn ihr nichts dagegen habt, noch mal kurz Fazit zu den beiden Filmen raushauen.
Ja, bitte.
Ich habe nämlich noch den Oscar-Gewinner, also Oscar-Gewinner bester Film, Nomadland gesehen. War tatsächlich der erste Film, den ich nach dem Kino-Restart gesehen habe, mit Frances McDormand in der Hauptrolle von Chloe Zhao, die dafür ja auch den Oscar für die beste Regie erhalten hat. Und Frances McDormand, glaube ich, auch für die beste Hauptdarstellerin. Also die meisten Oscars sind an Nomadland gegangen. Und der Film hat mir auch ziemlich gut gefallen, ist allerdings sehr, sehr ruhig erzählt. Erzählt er die Geschichte von Nomaden in den USA und beleuchtet so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Wie wird man dazu? Wie ist so dieses Leben und so? Und guckt sich diesen alternativen Lebensentwurf an, ohne dabei wirklich jetzt zu sehr traurig zu sein oder zu sehr, sag ich mal, also ist jetzt kein Film, der sich an dem Leiden von Leuten irgendwie ergötzt oder so, oder der jetzt nur Leid zeigt, sondern halt auch die positiven und negativen Seiten von diesem alternativen Lebensentwurf mit sehr, sehr tollen Bildern auch einfängt. Allerdings muss man sagen, als er ist, hat nicht wirklich eine Handlungsstruktur in dem Sinne. Er verfolgt halt einfach nur Frances McDormand von der Station zu der Station und so. Und da könnte er für den ein oder anderen Zuschauer oder die ein oder andere Zuschauerin auch mal etwas langweilig wirken zwischendurch. Aber er hat tolle Bilder und ich würde ihn auch weiterempfehlen. Wäre da auch bei einer 7 von 10. Und der andere Film, den ich gesehen habe, ist der Film Possessor von Brandon Cronenberg. Brandon Cronenberg ist der Sohn von David Cronenberg, den man von so Filmen wie Die Fliege zum Beispiel kennt oder auch Naked Lunch. Ein Regisseur, der sehr, sehr weirde Filme macht und auch gerade im Bereich Body Horror sehr, sehr bekannt ist. Und sein Sohn Brandon Cronenberg, das war jetzt sein zweiter Film, den ersten habe ich noch nicht gesehen, aber ordnet sich auf jeden Fall auch so diesem Genre zu. Es geht in dem Film um eine, ja, ich sag mal, Einheit, um eine Firma, die Leute entführt, um in diese Leute dann Chips einzupflanzen, mit denen sie diese Leute kontrollieren können und dann von da aus Attentate durchzuführen, die quasi nicht zurückzuführen sind auf den Urheber. Also die lassen sich dafür bezahlen, entführen dann jemanden und denken sich dann Geschichten aus, warum diese Person dieses Attentat gemacht hat, aber kontrollieren hat diese Person dabei. Und das ist die Prämisse des Films, die ich sehr, sehr interessant fand. Letzten Endes muss ich sagen, der Film hat auf jeden Fall einen sehr eigenen Stil, der manchmal ein bisschen so wirkte, als wollte er unbedingt sehr eigen sein. Und ich hatte mir ein bisschen mehr davon versprochen. Hat einige gute Performances auf jeden Fall. Sean Bean zum Beispiel war für mich so ein bisschen das Highlight dieses Films, als wirklich ein absolutes, übertriebenes Arschloch. Aber insgesamt muss ich sagen, ist er ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Fand ich jetzt dann letzten Endes nicht so besonders, obwohl ich mich sehr darauf gefreut hatte. Da wäre ich dann bei einer 5 von 10. Genau, so mein Fazit zu den anderen beiden Filmen, die ich gesehen habe.
Vielen Dank dafür. Ich denke, das ist ja auch durchaus ein Input, der, wo die Kinos wieder geöffnet haben, einfach durchaus nicht schaden kann, wenn man nicht auf die komplett neue nächste Folge Lichtspielhaus warten möchte. Genau. Also insofern vielen Dank.
Ja, und wir können ja schon mal vielleicht einen kleinen Zukunftsausblick auch noch geben auf die nächste Folge. Da haben wir uns ja auch schon was für überlegt.
Ja, tatsächlich haben wir das bereits getan. Nämlich wollen wir uns für die nächste Folge Lichtspielhaus, der Filmpodcast, mit dem Film Der Rausch, dem dänischen Film mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle, beschäftigen, der ja jetzt auch gerade aktuell in die Kinos startet, unmittelbar um den Release-Zeitpunkt dieser Folge herum, glaube ich. Ich weiß nicht genau, Chris, korrigiere mich gerne. Ich
glaube, am 21. oder 22.07. startet er jetzt offiziell.
Sehr gut, hervorragend, genau, der auch vom gleichen Regisseur ist wie der hervorragende Film Die Jagd, ebenfalls mit Mads Mikkelsen aus dem Jahr 2012. Und den erwarten wir alle drei schon sehr lange und sehen den herbei und haben da große Lust, uns den auch anzusehen und dann für euch zu bewerten und darüber zu sprechen.
Genau, da freue ich mich auch schon sehr drauf und deswegen würde ich sagen, was ist für heute und seid gespannt auf die nächste Folge bei Lichtspielhaus, dem Filmpodcast. Also, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut.